Es gibt Tage, da kann er nahe an 100% körperlich geben und an anderen eben nur 60%, weil es sein Körper gar nicht zulässt. Und das macht ihn halt komplett unberechenbar. Also für sich, aber auch für seine Gegner.
Neue Folge CrossCourt am 7. Mai. Wie angekündigt, wollen wir heute über das, ja, in Teilen etwas merkwürdige Masters in Madrid sprechen. Außerdem steht das Masters in Rom vor der Tür und auch bis Roland Garros ist es gar nicht mehr so richtig weit. Heute natürlich auch wieder mit am Start Stefan Schnürle. Grüß dich, Stefan.
Hallo Dennis, ja, du hast schon angedeutet, gut, dass wir beide nicht in Madrid waren, sonst wären wir wohl auch mit einer Verletzung zurückgekehrt, wenn man sich anguckt, was da wirklich los war im Herrenwelt. Das war schon sehr wild.
Das stimmt allerdings. Dann lass uns doch am besten genau damit gleich mal anfangen. Ziemlich verrücktes ATP-Turnier. Eine Menge Aufgaben hat es gegeben. Ein sehr unerwartetes Finale mit einem Rublev, der aus dem Nichts irgendwie dann den Titel holt. Frage an dich, ist das vielleicht schon die neue Normalität oder beziehungsweise ein Vorgeschmack auf die Zeit nach den Big Three? Erwarten wir oder erwartest du sowas in Zukunft häufiger?
Nein, ich glaube nicht, dass es nach der Ära der Big Three das geben wird, was wir ja nicht aktuell, aber in der Vergangenheit bei den Damen schon gesehen haben, wo halt dann wirklich jede Woche jemand anders gewonnen hat, aus dem Nichts fast und die großen Namen früh rausflogen. Ich denke aber schon, dass es diese Ausnahme von der Regel ein bisschen häufiger zu sehen sein wird als jetzt zu Big Three-Hochzeiten. Das war schon außergewöhnlich, welche Konstanz die uns zeigten. Ich glaube, das wäre auch unfair, wenn wir das als Maßstab anlegen. Und wie wir bereits schon angedeutet haben, in Madrid gab es dann neben diesen speziellen Bedingungen in der Höhe auch noch diese Verletzungen großer Namen, die eben auch das begünstigt haben bei Alcaraz. Ja, mit Abstrichen vielleicht auch Sinne erwarte ich schon, dass es halt sowas immer wieder passiert. Und jetzt, wir dürfen jetzt nicht erwarten, dass die wie Federer und Djokovic fast die komplette Karriere da verletzungsfrei bleiben. Dadurch waren die einfach immer präsent bei den großen Turnieren auch. Aber es ist natürlich aktuell schon krass, wenn du einfach auch mal guckst. Im Prinzip hinter jedem Namen, dem man einen Grand Slam-Sieg ohne längeres Überlegen zutraut, musst du eigentlich gerade ein Fragezeichen setzen. Mhm. Alcaraz, Sinner, in Paris normal auch Nadal. Medvedev vielleicht in Paris weniger, aber jetzt auch verletzt. Dafür Zverev, der jetzt nicht verletzt ist, aber gerade Rätsel aufgibt. Und um zu unterstreichen, wie bizarr das eigentlich ist. Also Novak Djokovic wäre vorm Turnier in Madrid natürlich ein Kandidat für Paris gewesen, absolut. Aber er wäre jetzt nicht mein Top-Favorit gewesen. Nach Madrid, einem Turnier, was er ja nicht mal mitgespielt hat und nebenbei noch seinen Fitnesscoach entlassen hat, ist er es für mich jetzt. Also ja. Das ist einfach nur, weil die Fragezeichen bei den anderen jetzt noch größer geworden sind. Aber bevor wir jetzt speziell auf Madrid und vielleicht auch die Sorgen der anderen Stars eingehen, wollte ich dich noch was anderes fragen, weil wie findest du eigentlich dieses neue Format mit diesen anderthalb, beziehungsweise mit der Quali sind es ja sogar diese zwei Wochen. Man kennt es ja aus Indian Wells und Miami, aber es wird jetzt immer häufiger auch bei anderen Turnieren geben, diese langen Turniere und 2025 sogar noch häufiger. Wie gefallen dir die Ideen?
Ja, ich bin da so ein bisschen unschlüssig, weil aus unserer Sicht, also aus Zuschauersicht, ist das natürlich schon irgendwie manchmal so ein bisschen zäh, weil es zieht sich, aber irgendwie hat es auch was von einer Entschleunigung, kann man fast sagen, weil dieser Terminkalender ist einfach wahnsinnig voll und ich finde, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht mehr ganz so der Hustle ist. Also gut, das ist jetzt ja unsere Sicht vielleicht auch, wenn man auch nicht mal jeden Tag gucken kann oder irgendwie was dazwischen kommt, dass man nicht das Gefühl hat, die Woche ist schon wieder rum, sondern es zieht sich ein bisschen länger. Dann hast du natürlich aber auch noch die Spielersicht, dann geht das ja schon so in Richtung dieser gefühlt in dieser Premium-Tour, weil Spieler, die da früh rausfallen, die müssen dann ja trotzdem noch irgendwo anders dann weitermachen. Also da geht der Hustle dann auch weiter. Aber ja, ich sehe da Gutes und Schlechtes dran. Wie siehst du das?
Ja, eigentlich ähnlich, weil einige sind ja kategorisch dagegen. Aber ich, auch wie du sagst, aus Sicht eines Zuschauers, der wegen seiner Arbeit nicht immer ständig alles gucken kann, sieht da schon auch Vorteile. Also geht mir zumindest so, mancher wird jetzt sagen, hey, du bist doch Sportjournalist. Ja, aber auch wenn es manchen wundern mag, besteht unser Job halt nicht nur darin, rund um die Uhr entspannt Sport zu gucken. Mhm. Daher finde ich es halt auch nicht schlecht, nach dem Finale eines Masters auch mal 2-3 Tage Pause dazwischen zu haben. Und wie du auch schon angedeutet hast, es ist ein wenig leichter, eben im Bild zu bleiben oder auch was nachzuholen, wenn halt nicht 4 Matches parallel stattfinden und 35 an einem Tag. Also ich verstehe aber schon absolut, auch, warum gerade auch so viele Spieler und Spielerinnen es kritisch sehen. Auch aus Zuschauersicht hat das Turnier in Madrid ja jetzt schon das Risiko gezeigt, also zumindest der Herrenteil des Draws, weil jeder Abbruch stand einfach noch mehr im Fokus, weil du einfach parallel auch nicht ein anderes Match gucken konnte. Da war dann halt einfach nichts. Und man kriegt schon teils das Gefühl und ja, bei dem Turnier fand ich es jetzt besonders stark durch die Absagen, dass sich so ein Turnier halt eben dann wirklich wie so ein Kaugummi auch hinziehen kann und nicht enden will. Also, und dieses Gefühl haben dann eben auch die Spieler, und zwar fast alle. Für die, die früh raus sind, klar, hast du schon erwähnt, teilweise gibt es kein anderes Turnier mehr. Manche gehen dann sogar auf einen Challenger irgendwie. Aber es ist ja auch so, für die Spieler, das mag man nicht glauben, aber es ist auch für die Spieler anstrengender, die lange im Turnier sind, auch wenn sie da einen Tag mehr Pause haben zwischen den Matches. Aber, also da vertraue ich jetzt mal den Profis, wir haben das jetzt nicht selbst am eigenen Leib gespürt, aber die sagen ja alle, hey, man kann so ein Turnier nie völlig abschalten und die Anspannung muss man dann eben noch länger hochhalten. Und wenn du dann zwei solche Turniere hintereinander hast, dann sind es im Prinzip 4 Wochen, wo du diese Anspannung ständig hast und das schlaucht. Und ja, also da, ich habe schon Zweifel, ob das langfristig so gut ist, aber glaube dennoch, dass wir da hinsteuern werden.
Du, es wird immer wieder Änderungen geben. Wir erleben das ja auch die ganze Zeit. Jetzt zum Beispiel auch mit den Doppeln, die hier dann getestet worden sind. Nichts ist für immer, würde ich sagen, im Tennissport. Sind wir mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Dann lass uns mal auf das Finale schauen. Das ist ja genau das, was man erwarten konnte. Rublev gegen Ože Aliassime.
Ja, absolut.
Vielleicht nochmal kurz als Reminder. Rublev schlägt Bagnis, Davidovic Fokina, Telen Griekspoor, dann Alcaraz und Taylor Fritz und steht dann im Finale. Ože Aliassime gewinnt gegen Nishioka, Mannarino, Menzik, der hat aufgegeben, gewinnt gegen Kaspar Rüd, geht gegen Sinner durch, Walkover und gegen Lehecka, der hat auch aufgegeben und verliert dann im Finale gegen Andrei Rublev. Ich möchte kurz auf einen Hörer eingehen, der mir eine Nachricht geschrieben hat. Das ist der gute Dominik, mit dem ich zuletzt in Sachen Tischtennis hin und wieder zusammengearbeitet habe. Und der hat mir geschrieben, ich bin auch schon gespannt, wie ihr mir im nächsten Podcast erklärt, wieso Rublev im Finale in Madrid gegen Ože Aliassime gewonnen hat. Was sagst du zu dem Finale?
Naja, also es hätte ja nicht viel gefehlt und wir hätten gar kein Finale gesehen, muss man auch sagen.
Das hat ja, das stimmt. Wirklich,
also Rublev hat ja gemeint, er wäre voll von Medikamenten gewesen, war wohl eine Mandelentzündung oder Virus, hat er spekuliert. Und ich, eine Randbemerkung, aber wie die Profis damit immer gleich 3 Stunden Vollgas geben können, das werde ich als Normalo nie begreifen. Aber es macht nichts. Der Bessere im Finale hat gewonnen. Ich glaube auch, dass ein Turniersieg Ože Aliassime abseits der Punkte jetzt nicht wirklich geholfen hätte, weil also so ein Turniersieg nach 3 Aufgaben, der wäre ihm vorgehalten und sich darüber lustig gemacht worden. Also ich weiß nicht, ich glaube, dass das eher für Spott gesorgt hätte. Insofern ist der Ausgang, glaube ich, so schon besser. Trotzdem, für beide ein positives Abschneiden auf alle Fälle, was sie mehr als nötig hatten. Rublev war ja nach seiner Disqualifikation und 4 Erstrunden-Niederlagen schon ziemlich neben der Spur. Und ja, mein Felix Ože Aliassime, der bleibt außerhalb der Halle schon länger hinter den Erwartungen zurück. Mhm. Und da komme ich auch zum Match selbst. Also wie auf seinen Wunsch hin hatten sie ja das Dach im Finale geschlossen. Da habe ich dann kurz schon ein bisschen gefürchtet, ob es einseitig werden kann, weil Rublev auch sehr nervös mit Doppelfehler gestartet ist. Lag er dann auch schnell mit Doppelbreak 1-4, 0-40 hinten. Und eigentlich die Bedingungen sind halt in Madrid recht gut für Ože Aliassime. Der hat man ja auch bei Fritz gesehen, mit der Höhe, der Aufschlag, so ein starker Aufschlag kommt einfach noch besser zur Geltung und hat anfangs ja wirklich auch mit seiner Angriffslust da schon klar dominiert und den Satz dann irgendwie noch über die Ziellinie gerettet, als Rublev stärker wurde. Wie gesagt, ich bin auch überrascht, dass Rublev da, ich hätte ihn auch in anderen Turnieren eher stärker erwartet als in Madrid, aber er hat es gut gemacht, er hat gegen Alcaraz ein überragendes Match gemacht, auch wenn der nicht bei 100% war. Und ansonsten hat er halt die geschlagen, die er schlagen musste. Und ja, ich finde auch, dass er dann, was bei Rublev sehr positiv war, fand ich, er hat sich ein bisschen besser zusammengerissen. Also ich weiß nicht, ob dann die Disqualifikation jetzt langfristig doch erste Wirkung gezeigt hat, aber gerade im dritten Satz hat er doch mehrere Breakchancen gehabt, wo er zumindest kleine Chancen hatte, die Ože Aliassime teilweise auch wirklich stark abwehrte. Und in der Vergangenheit wäre er da schon mal ausgetickt, weil er einfach, er war der Bessere und konnte diese Chancen nicht nutzen. Und da ist er relativ für seine Verhältnisse ruhig geblieben. Klar kam mal so ein
kurzer Wutschrei Richtung Box, aber das war jetzt nicht, wie wir ihn kennen, Schläger zerhackt, sich selbst auf den Oberschenkel geschlagen oder sonst was. Das war alles relativ im Rahmen und wurde ja am Ende dann auch dafür belohnt, als Felix oder Aliasim dann am Schluss einen Doppelfehlerschlag schlug. Der hat ja dann auch ein bisschen sich behandeln lassen, also war dann auch leicht angeschlagen. Aber ich finde trotzdem, Rublev war der bessere Spieler, gerade in Ballwechseln. Deswegen hat er für mich verdient gewonnen und ist schon unglaubliche Leistung nach den ganzen Problemen in der Vorwoche. Also das hat mich sehr beeindruckt.
Ja, und ich finde es auch schön, wie er das dann hinterher gesagt hat, dass er sonst immer sehr, sehr hart zu sich ist und jetzt aber dann auch mal sehr stolz auf sich ist. Und ich finde, das sollte er vielleicht auch noch ein bisschen versuchen, sich noch mehr anzueignen, dass er dann auch mal zufrieden mit sich ist und sich nicht immer für alles immer so stark kritisieren. Vielleicht hast du recht, vielleicht hat diese Disqualifikation da irgendwas bewirkt, werden wir sehen. Jetzt hast du gerade mit dem Wort beeindruckend abgeschlossen. So beeindruckend, dass du ihn, also Rublev oder vielleicht beide zum Favoritenkreis für die French Open zählst, das wäre wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen, oder?
Ja, also ich sag mal so, wenn andere große Namen ihre Verletzungen alle nicht loskriegen, dann sollte man zumindest Rublev im Hinterkopf behalten. Klar, Felix Auger-Aliassime hat ich glaube, Achtelfinale war es 2022 gegen Nadal, natürlich schon gezeigt, dass er grundsätzlich auch in Paris stark spielen kann.
Tolles Match war das.
Ja, das war überragend. Wie gesagt, du hast kommentiert, ich war im Stadion.
Genau.
Nur Rublev hat halt, finde ich, schon über die Jahre mehr Konstanz gezeigt. Also, wenn der Jaw gut ausfällt und, wie gesagt, vielleicht so der ein oder andere Große noch rauszieht, dann halte ich ein Halbfinale bei Rublev schon für möglich. Wäre auch mal wichtig, das zu erreichen, wirklich auch für den Kopf. Aber wir hatten ja letztens schon die Überlegung, hey, wer müsste in dem French Open Finale der Gegner lauten, damit jetzt Tsitsipas oder Ruud Favoriten wären? Also ganz ehrlich, wenn es Rublev wäre, würde ich tatsächlich auf die beiden gehen, also auf Tsitsipas oder Ruud. Ich kann es mir nicht vorstellen bei ihm, wenn wir vom Titel reden. Klar, da gegen Alcaraz echt gut gespielt, aber der war eben auch gehandicapt und ja, bisher hat er mich noch nicht so vollends in Rom oder Paris überzeugt. Felix Auger-Aliassime ist nach dem Turnier echt kaum zu bewerten. Also gegen Ruud, das war sehr gut, wobei der eben auch ein bisschen platt wirkte da nach den zwei Finaleinzügen in den Vorwochen. Und das letzte Mal, dass Felix Auger-Aliassime 3 Partien in Folge ohne eine Aufgabe gewonnen hat, war eben vergangenes Jahr im Oktober in Basel, natürlich in der Halle. Ja. Wenn wir jetzt außerhalb Halle reden, dann müssen wir sogar bis Indian Wells zurückgehen, was mehr als ein Jahr zurückliegt. Also vielleicht fangen wir erstmal damit an, bevor wir dann über Favoritenrolle oder so reden bei einem Grand Slam.
Ja, also ich glaube auch, da gibt es viele Argumente, die dagegen sprechen. Trotzdem ist es natürlich jetzt interessant, so kurz vor dem Turnier, dass die beiden da im Finale gestanden haben. Aber ich glaube es ehrlicherweise auch nicht so richtig. Und ich glaube auch immer noch nicht so richtig an Rafael Nadal, logischerweise. Der hat es natürlich nach wie vor schwer. Lass uns kurz über ihn sprechen. Der ist ja gegen den Youngster zu Beginn gut reingekommen in das Turnier, hat dann Revanche genommen gegen Demenor. Das hat mich tatsächlich positiv überrascht, dass er das gewinnen konnte, nachdem er es ja zuvor verloren hatte. Dann hat er erst, ich weiß gar nicht, ob das allen auch so bewusst ist, das zweite Dreisatzmatch in diesem Jahr gespielt. Das hat er gegen Petro Kacin gewonnen. Und dann gab es die Zweisatzniederlage gegen Jiří Lehečka. Wie fandest du Rafa Nadal? Was glaubst du, wo wir stehen mit ihm?
Ja, ganz kurz eins vorweg, weil es mir am Anfang eingefallen, weil du es gesagt hast. Also ja, ich bin bei dir, was die Favoritenrolle bei French Open betrifft. Aber ich würde es immer noch für wahrscheinlicher halten, dass er die French Open gewinnt als ein Rublev. Aber ich bin bei dir, dass ich es jetzt nicht tippen würde, aktuell noch nicht, weil wo stehen wir? Ich glaube ehrlich, dass er das momentan selbst nicht mal genau weiß. Daher kommen ja auch seine teils sehr unterschiedlichen Aussagen innerhalb weniger Tage. Die rühren ja alle von der eigenen Unsicherheit. Also wenn wir aufs Turnier in Madrid zurückblicken, es war schon ein Schritt in die richtige Richtung. Klar, also Darwin Blanche, das war dann eher Trainerstunde für einen talentierten Spieler in Runde 1. Für den kam die Wildcard einfach zu früh. Und Nadal hat so sichergestellt, dass er weiterhin noch nie 2 Matches in Folge auf Sand verloren hat in seiner kompletten Karriere. Finde ich eine absurde Statistik. Die meisten schaffen sowas ja nicht mal ein Jahr lang. Also das wirklich, das über 20 Jahre ist schon krass. Und dann ja gegen Demenor, die Revanche war gut fürs Selbstvertrauen. Es hat auch schon gezeigt, dass ich fand schon, dass er einen Schritt weiter war als jetzt noch in Barcelona. Klar haben Demenor die Madrid-Verhältnisse auch nicht so behagt, aber Nadal wirkte vor allem halt nicht so schnell platt wie in der Vorwoche. Und für mich war es dann wirklich auch wichtig, du hast angesprochen, diesen Dreisatz-Sieg gegen Kacin.
Wo er auch im ersten Satz lange Ballwechsel dominiert hat, ich glaube alle 12 Punkte gemacht hat, wo die Ballwechsel mindestens 9 Schläge hatten. Im zweiten Satz war er dann ein bisschen passiv und am Ende wirkten dann irgendwie beide sehr nervös, wo man auch die fehlende Matchpraxis, aber auch diese Unsicherheit bei Nadal sieht. Und das, also er schien da teils von den eigenen Bällen überrascht, wenn die noch rechtzeitig runterkamen, was eben auch so ein bisschen ja die fehlende Matchpraxis ist. Dann kamen Returns auch bei harmlosen zweiten Aufschlägen viel zu kurz, teilweise in der T-Linie runter. Und ich finde es schon faszinierend, wie ein Mann mit solchen Erfolgen auch gleichzeitig so voller Zweifel noch ist. Also ich meine das nicht negativ, wirklich gar nicht. Das ist ja auch ein Teil der Faszination bei ihm. Aber der konnte ja früher 5-mal in Folge French Open gewinnen. Und im nächsten Jahr hatte er trotzdem Bedenken, dass er irgendwie die erste Runde übersteht, wenn er keinen Top-Top-Top-Tag erwischt. Also jeder andere wusste, dass der da auch mit 80% locker gewinnt. Und ich meine, Andy Roddick hat es, glaube ich, auch mal erzählt, anfangs hielt man das so ein bisschen für kokettieren, aber wenn man ihn dann erlebt, wie nervös der da wirklich ist so vor einer ersten Runde, der hat diese Zweifel. Und das ist ja auch diese eigene Unsicherheit, selbst die treiben ihn ja auch an. Er will sich selbst beweisen. Djokovic ist im Vergleich dann eher am stärksten, wenn er es anderen beweisen will. Das ist für ihn halt ein wichtiger Antrieb und meine ich auch völlig wertfrei, weil am Ende ist es völlig egal, wer welchen Antrieb nutzt. Aber es war auf alle Fälle wichtig, dass Nadal dieses 3-Stunden-Match da gewonnen hat. Und direkt am nächsten Tag kam dann Lehetska, das war da ein bisschen zu viel. Wobei ich dann schon fand, er hat es ordentlich gemacht dafür. Also Lehetska kam Bedingungen in Madrid entgegen, hat teils mit über 230 km/h auf Sand serviert. Ja. Trotzdem fand ich Nadal da bis 5-5 im ersten Satz den besseren Spieler. Man hat halt nur diese Inkonstanz gesehen. Also dann ist es komplett mal weggebrochen bei ihm. Also ich meine, er hatte da eine Phase, wo er dann, glaube ich, 1 von 16 Punkten gemacht hat und wo ihm halt wirklich auch öfter mehr als ein halber Schritt fehlte. Hat sich aber dann durchgebissen und dann hat es schon einigermaßen eng gestalten können. Also er hat sich da wieder fangen können. Und man konnte sich sein Niveau schon, fand ich, jetzt besser anschauen, ohne gleich ein mieses Gefühl zu haben. Oh Gott, das sieht gar nicht gut aus, wenn man ihn früher vergleicht. Also es ist schon ordentliches Niveau, gerade offensiv. Ja, einige Sachen fehlen noch, da kommen wir vielleicht gleich dazu. Was ich halt noch anders fand als früher, er hat jetzt... oder als jetzt auch in den Vorwochen, er hat diesmal recht offen gesagt, hey, ja, Madrid, das war das letzte Mal, dass ich da spiele. Und es gab ja auch diese Abschiedszeremonie, die ja an sich schön war, auch wenn das mit den Banner ausrollen nicht ganz so gut geklappt hat. Ja. Warst du überraschend, wie offen er das jetzt kommuniziert hat? Weil hat er ja lange Zeit vermieden und zeitgleich hat er ja noch die Hintertür aufgemacht, dass er vielleicht Davis Cup im November spielt.
Ja, genau. Also ich habe auch gedacht, nicht, dass das so eine Aktion wird wie mit Andy Murray in Australien damals. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Den haben sie auch schon verabschiedet. Ja. Und dann hat er gesagt, Leute, ich habe hier übrigens noch einen anderen Plan und ich komme doch nochmal wieder. Also ich weiß nicht, ob ich das alles zu 100% mitbekommen habe. Du hast es ja gerade schon mal gesagt. Er hat nicht formuliert, dass es zu 100% klar ist, dass er nicht nochmal in Spanien antreten wird, oder? Also er hat das auf Madrid bezogen.
Ja.
Okay, ja. Also, ja, weiß ich nicht, weil da sind ja schon noch so ein, zwei so Fragezeichen, finde ich, wie läuft die Saison jetzt weiter, was passiert in Paris, was passiert bei den Olympischen Spielen, aber ja, es hat mich dann auch so ein bisschen überrascht, so nach dem Motto, ja, jetzt ist es das dann da wohl schon gewesen, das ist jetzt wirklich der Anfang vom Ende und die Szenen, die wir dann da gesehen haben, die waren natürlich total bewegend. Jetzt stelle ich mir gerade vor, du wärst im Stadion in Paris, wenn genau das da passiert, da wäre ich ziemlich neidisch.
Ja, klar, aber wegen mir darf er gerne auch. Ich bin ja nicht im Finale, also ich will ihm jetzt nichts missgönnen, dass ich jetzt beim letzten Match dabei sei. Er darf gern weiterkommen und ich sehe halt einfach einmal noch ein Match von ihm.
Aber stell's dir mal vor, du wärst bei diesem Moment dabei. Das wäre schon ganz schön historischer Moment. Aber ja, wie auch immer.
Er kehrt aber in Paris ja nochmal zurück. Deswegen mal schauen, wie es ausfällt, weil er natürlich bei Olympia nochmal da ist. Aber du hast schon recht, wahrscheinlich wird es in Paris French Open die größere Zeremonie geben, weil natürlich Olympia, ich weiß nicht, ob der IOC es zulässt, dass da eine Stunde das Olympia-Programm dafür unterbrochen wird.
Genau, und nur weil es das gleiche Stadion ist, ist es ja nicht unbedingt das gleiche Turnier. Also da rechne ich auch bei dem Turnier dann mit einer größeren Szenerie, die da aufgefahren wird. Also insgesamt schwer zu sagen, wo wir stehen, aber jetzt haben wir gerade schon kurz Roland Garros angeteasert. Wenn wir da in Bezug auf Rafael Nadal hingucken, was würdest du sagen, fehlt ihm dafür Stand jetzt? Ich meine, der Modus allein ist ja schon ganz anders mit Best of Five. Wie siehst du das?
Ja, definitiv. Es ist halt so schwer zu sagen bei ihm, weil es täglich zu wechseln scheint auch. Also klar hat jeder Schwankungen, aber bei Nadal sind die ja gerade nicht nur spielerisch, sondern laut eigener Aussage eben auch körperlich. Also es gibt Tage, da kann er nahe an 100% körperlich geben und an anderen eben nur 60%, weil es sein Körper gar nicht zulässt. Und das macht ihn halt komplett unberechenbar. Also für sich, aber auch für seine Gegner. Und klar, vielleicht ärgert sich mancher Nadal-Fan, dass er nicht noch an Lehetzka vorbeikam, weil die Türen sind ja schon aufgegangen in Madrid, wie wir erwähnt haben, einer nach dem anderen rausgezogen. Aber ich glaube, von der Matchanzahl war es gar nicht so schlecht. Und wer weiß, wenn der jetzt nochmal da ein hartes Dreisatz-Match gehabt hätte gegen Lehetzka nach dem Kachin-Match, wer weiß, ob er das unbeschaden überstanden hätte. Und hätte er jetzt wirklich das Finale in Madrid erreicht, dann hätte er ja entweder 3 Wochen am Stück durchspielen müssen vor den French Open, was ein Wagnis gewesen wäre, oder er hätte vielleicht sogar Rom rausgezogen, was ich aber auch nicht so gut gefunden hätte, weil das eigentlich das bessere Vorbereitungsturnier ist, weil die Bedingungen halt ähnlicher sind zu Paris. Von daher ist es, glaube ich, schon gut so, wie es ist. Mal sehen, was in Rom geht. Er hat jetzt in der ersten Runde dort einen Qualifikanten, dann käme ja Hubert Hurkacz, sicher auch auf Sand mit dem starken Aufschlag nicht zu unterschätzen. Gleichzeitig willst du den sicher lieber in Rom als in Wimbledon spielen. Und was es jetzt noch braucht, also der Aufschlag muss sich halt weiter verbessern. Also das Tempo ist jetzt im Vergleich zu Barcelona bereits nach oben gegangen, aber da müsste schon noch mehr gehen, ein bisschen, vor allem eben auch Anzahl der ersten Aufschläge, die Quote, weil ja, die Defensive, das ist halt keine Waffe mehr für ihn. Also er kann nicht mehr alles wegverteidigen, er muss es eher über die Offensive lösen. Die Bewegung wird zwar langsam ein bisschen besser, klar, aber man sieht bei schnellen Richtungswechseln schon, dass das noch ein bisschen eirig-eckig ist. Also Vorhand blitzt immer wieder auf, was ihn dann gerade auf Sand klar kaum spielbar macht, wenn die kommt. Aber die kommt und geht halt eben auch gerade noch ein bisschen viel. Teils liegt es eben daran, dass ein halber Schritt fehlt, beziehungsweise er einen Tick spät dran ist. Teils zieht er gefühlt auch nicht voll durch. Mal sehen, ob sich das noch ändert, weil die Rückhand sieht eigentlich sehr gut aus. Und ich werde bei ihm eben trotzdem immer noch nicht das Gefühl los, dass er noch ein bisschen was zurückhält. Ist ungewöhnlich, weil wir es von ihm eben in seiner ganzen Karriere anders kennen. Aber ja, ich glaube, so ein bisschen, er schützt seinen Körper aktuell mehr. Und in Paris hat er ja schon angekündigt, ist er dann bereit, über mehr Schmerzen noch drüber zu gehen. Deswegen, ich bin gespannt. Ich glaube, ihn will keiner in Runde 1 der French Open als Gegner sehen. Letzte Folge haben wir ja Jannik Hanfmann dazu gehört. Nun hören wir auch mal, was Dominik Köpfer uns dazu sagt, allein was er von der Vorstellung hält und wie er generell aber auch so Duelle mit ganz Großen einschätzt, weil ob die einem als Gegner auch trotz einer Niederlage manchmal was bringen.
Ja, da habe ich mir schon oft überlegt, ob ich wirklich gegen ihn spielen will oder nicht.
In Paris vielleicht.
Vielleicht eher auf Rasen, würde ich mal sagen. Ja, Paris jetzt nicht unbedingt erste Runde, aber ja, es ist auf jeden Fall ein cooles Erlebnis gewesen, alle 3-4 Matches. Auch gegen Medvedev habe ich ein paar Mal gespielt. Ja, das gibt ja auf jeden Fall, ja, ist gute Erfahrung auf jeden Fall und gibt ja auch ein bisschen Selbstvertrauen. Wenn du dann mitspielen kannst, dann siehst du wieder, dass du vorne mit dabei bist und das ja viel dann auch tagesformabhängig ist. Und ich denke, je öfter ich gegen solche spiele, desto mehr glaube ich dann auch noch für mich. Weil, ja, wie gesagt, ich komme halt, Juniors war ich nicht so wahnsinnig, dann College war ja auch nicht so unglaublich halt und dann spielst du auf einmal gegen Murray oder Djokovic, da glaubst du halt dann erstmal am Anfang nicht dran, dass du auch gegen solche gewinnen kannst und mitspielen kannst. Da stehst du auf dem Platz und das ist wie ein anderer Spieler auch und deswegen, ich denke, die Erfahrung, je öfter ich gegen die spiele, desto besser.
Wir hören Köpfer später nochmal, aber erst nochmal kurz zurück zu Nadal. Wir haben uns letztens in der Folge ja schon gefragt, ob vielleicht nicht sogar Olympia sein größter Fokus sein soll, weil eben Best of Three, bisschen leichter für den Körper, hat er dann auch kurz nach unserer Aufnahme damals gesagt, hey, das hat er schon so als Fixpunkt im Hinterkopf und er hat dann über ein mögliches Doppel mit Alcaraz gesprochen. Was hältst du denn von der Idee, dass die beiden im Doppel sogar miteinander spielen?
Ja, also ich glaube, das wäre was auf jeden Fall in den Köpfen bleiben könnte, gerade so zum Ende der Karriere wäre das vielleicht was, woran man sich noch einen Tick länger erinnert, wenn es denn gut ausgeht, wenn sie da wirklich was reißen können, aber ich finde eigentlich, dass man das unmöglich jetzt so richtig einschätzen kann, weil wer weiß, wie Rom läuft, wer weiß, was in Roland Garros passiert, wer weiß, was der Arm von Carlos Alcaraz macht, wer weiß, wie gut das dann überhaupt ist, Einzel und Doppel nebeneinander zu spielen. Also ich finde, da sind so viele Fragezeichen, aber wirklich nur so der Nachkömmling sozusagen mit dem Großmeister oder wie man das auch immer formulieren möchte, dann nochmal zusammen Seite an Seite, wenn es wirklich eines der letzten großen Turniere von Rafael Nadal sein sollte, dann wäre das natürlich eine schöne Geschichte, aber ja, ich weiß, stand jetzt noch nicht so richtig, wie er dieser Belastung dann zu dem Zeitpunkt standhalten würde.
Ja, klar. Also für den Tennissport wäre es fantastisch. Von der Sicht fände ich es auch genial, das zu sehen. Die Sache ist nur, alle Nationen können ja zwei Doppel stellen. Und Spanien hat genau einen Spieler im Doppel in den Top 100. Der heißt Marcel Granollers und ist zufällig die Nummer 1 der Welt. Und ich fände ja so eine Kombination aus so einem Doppelexperten mit einem, der zwar ja einzeln hauptsächlich spielt, aber eben starkes Volleyspiel hat, Doppelerfahrung mitbringt und auch schon Olympiagold im Doppel gewonnen hat, das wäre für mich eine Medaillenanwärterkombination. Also Nadal und Granollers. Mhm. Das wäre vielleicht sogar eine größere Chance noch als im Einzel. Also die beiden zusammen, wenn Nadal fit ist, fände ich sehr gefährlich. Das mit Alcaraz wäre toll zu sehen. Ich glaube aber nicht, da halte ich Alcaraz noch nicht für gut genug im Doppel, dass das Medaillenchancen hätte. Deswegen, ich fände die andere Kombination fast spannender.
Und hier kommt jetzt die Stimme Granollers, das sagt er dazu. Das wäre jetzt gut, ne? Wenn wir ihn jetzt fragen könnten.
Ja, der war leider nicht bei dem BMW Open.
Ja, schade, sonst das hätte mich auch interessiert, was der dazu denkt. Okay, dann lass uns auf Novak Djokovic schauen. Der kehrt jetzt in Rom zurück. Der hat ja jetzt seinen Fitnesscoach Marco Panici auch rausgeworfen. Rausgeworfen ist ein hartes Wort, also die haben sich auch versöhnlich getrennt, genauso wie vorher mit Ivan Nisevic, war ein ähnlicher Wortlaut sogar. Dafür soll jetzt Gebhard Gritsch wieder dazu stoßen, Österreicher, der früher schon mal mit im Team war. Das hast du wahrscheinlich, denke ich mal, auch mitbekommen. Total interessant eigentlich, denn ich glaube, die Fitness kann jetzt in seiner jetzigen Form, ich meine, er hat da immer wahnsinnig viel Wert drauf gelegt, das wissen wir, aber da nochmal so einen neuen Impuls, wenn es weiterhin gegen die total fitten Youngsters geht, die haben auch gerade alle ihre Probleme, aber ich glaube schon, dass das nochmal eine interessante Neuigkeit ist.
Definitiv, auch wenn ich jetzt bezweifle, ob es direkt schon für Paris den großen Unterschied macht, das ist natürlich, weil er spielt ja jetzt Rom, mhm. Aber klar, das ist ja das gerade, dass er sein Team so ein bisschen austauscht. Einerseits verwunderlich, andererseits ja, wie gesagt, neue Impulse. In gewisser Weise ist er gerade sogar die größte Unbekannte, aber wie gesagt, bei ihm sind gerade keine schlechten News irgendwie gute News, weil wenn man bedenkt auch, was man beim Rest so hört, das ist ja alles angeschlagen, da hat man ja alle Fragezeichen. Und klar, du hast erwähnt, die Trennung von Panici, aber dadurch, dass Gritsch jetzt wieder im Team ist, mit dem er ja wirklich, ich glaube, 10 Jahre lang erfolgreich zusammengearbeitet hat, ist das jetzt, sehe ich das auch kein Problem. Ich bin bei ihm jetzt wirklich einfach sehr gespannt, wie er in Rom auftritt. Danach wissen wir, glaube ich, mehr. Alcaraz und Sinner nicht dabei, andere angeschlagen. Als wir das letzte Mal Djokovic gesehen haben, haben ihm ein paar Prozentpunkte gefehlt, also gerade auch in Sachen Fitness. Aber er hatte natürlich jetzt Zeit, das nachzuholen. Viel mehr kann man zu ihm, glaube ich, gerade fast nicht sagen, weil wir haben ihn ja seitdem nicht mehr gesehen. Sein Jaw bietet ein paar Tests, also ein gesunder Mensing in Runde 3 fände ich spannend, wenn der wieder fit ist nach Madrid. Oder auch eine Viertelfinal-Neuauflage mit Casper Ruud. Aber wenn ich ehrlich bin, also ich würde wundern, wenn Djokovic in Rom nicht mindestens das Halbfinale erreicht oder sogar wahrscheinlich sogar das Turnier gewinnt.
Ja, ich bin auch gespannt. Sind natürlich dann wieder ganz andere Bedingungen. Jetzt lass uns ein bisschen auf die Sorgenkinder schauen, wenn man sie denn so betiteln möchte. Alcaraz, Sinner und Medvedev. Alle sind angeschlagen. Alcaraz am Schlagarm, der hat ein Ödem im Unterarm. So war es zuletzt zu lesen. Sinner, die Geschichte mit der Hüfte musste er rausziehen. Medvedev hat auch aufgeben müssen, hat auch ein Problem mit der Hüfte. Du bist ja sonst auch nicht sofort jemand, ich ja auch nicht, der sich da sofort Sorgen macht. Aber hat sich das jetzt vielleicht ein bisschen geändert? Weil ja, jetzt sind es gleich 3 Namen, die da betroffen sind. So ganz egal ist das ja nicht.
Nein. Wir machen jetzt alle Sorgen. Also Medvedev sehe ich ein bisschen differenzierter, weil der sich Stand Dienstagmittag, wo wir aufnehmen, im Rom-Draw ja noch befindet. Und da weiß ich noch nicht, wie schlimm die Verletzung jetzt wirklich ist, wo er sich dazu zog. Ein Rauszug wäre ärgerlich, weil er angesichts seiner großen Sandplatzliebe recht überraschend Titelverteidiger dort ist. Aber ich meine, wir wissen auch, er kann Rom unmöglich gewinnen, weil das würde ja gegen seinen Ehrenkodex verstoßen, ein Turnier 2-mal zu gewinnen. Trotzdem ist er auf Sand zwar nicht zu unterschätzen, aber jetzt auch kein Titelfavorit in Paris. Dafür müsste sich schon einiges ändern. Aber wenn wir jetzt zu Sinner kommen, also ich glaube nicht, dass der sein Heimturnier in Rom einfach als reine Vorsichtsmaßnahme
absagt. Der ist da, der gefeierte Held. Ich nehme ihn ja schon beim Wort, wenn er sagt, hey, ja, die Schmerzen waren mal da und mal weg anfangs, aber jetzt hat sich herausgestellt, dass die Hüftverletzung doch gravierender ist. Also die haben die MRT mit Sicherheit nicht zum Spaß gemacht und er hat ja auch sehr offen darüber gesprochen, dass er auch in Paris vielleicht nicht startet, wenn er da nicht bei 100% ist. Bis dahin fände ich sehr bitter, weil ich bei ihm wirklich super interessiert daran bin, wie der in Paris spielen würde nach diesem Mega-Saisonstart. Weil ich fand schon, dass seine Leistungen auf Sand eigentlich ganz vielversprechend aussahen. Ja, aber meistens Sorgen macht mir sogar Alcaraz, weil für mich wäre er der Favorit gewesen auf den French Open-Sieg, wenn er jetzt die Sandplatzsaison halbwegs verletzungsfrei durchspielen hätte können. Match gegen Struff war toll anzuschauen, aber ich finde, man hat schon teils auch gemerkt, dass er die Vorhand nicht völlig immer durchzieht, ein bisschen zurückhält. Gegen Rublev war es dann ab Mitte Satz 2, finde ich, noch deutlicher zu sehen. Hat ja auch erwähnt, dass schon bei den Matches zuvor, auch schon in der ersten Runde, dass ihm die Vorhand immer noch ein wenig im Kopf rumspukt. Und dass er nach längerer Pause, wo man ja vielleicht dachte, okay, die sind jetzt vorsichtig, warten einfach ab, bis alles auskuriert ist, jetzt zurückkehrt und beim Spielen direkt wieder Schmerzen hat und daraufhin direkt das nächste Turnier absagt, also das kann kein gutes Zeichen sein. Ja. Gerade auch, weil es ihn eindeutig auch im Kopf beschäftigt. Also klar, selbst wenn das jetzt ausheilt, die Frage ist, ab wann traut er sich in Paris eine Vorhand voll durchzuziehen? Das ist ja wirklich so, was ihn eindeutig beschäftigt. Und es ist halt jetzt bei Alcaraz, glaube ich, auch die 9. oder 10. nennenswerte Verletzung innerhalb von 2,5 Jahren, wo er ein Match aufgeben oder sogar Turniere absagt. Also es häuft sich bei ihm halt. Und einerseits sollte man ja jetzt meinen, dass die Stunde von Alexander Zverev in Paris schlagen könnte. Meine Kollegin Anne Kamphausen hat da auch im Rande der BMW Open mit Marcelo Melo, das ist der Doppelpartner, guter Kumpel und ein Teil seines Teams ist, gesprochen, wie der so Zverevs Chancen bei den French Open einschätzt. Und das hören wir jetzt.
I think he's great. He always plays very good there. He lost, unfortunately, I felt right, semis. I don't know how many times, 2 or 3 times. I think he's playing very good now again, since you can see he was injured for I don't know how many months. He came back playing very good. I hope he can make it another step to the final and win the trophy. I think he deserves, because he practiced very hard and he is looking forward.
Ja, das war Marcelo Melo. Die Chance wäre natürlich schon da, vor allem wenn andere dann nicht so in ihrer Prime sind. Ich hatte ihn ja in der letzten Folge ordentlich dafür kritisiert, wie er sich nach dem Aus in München geäußert hat, bei den schwierigen Bedingungen. Er hat gesagt, ihm wurden da alle Waffen genommen. Diese Waffen hat er unter den Bedingungen in Madrid natürlich eigentlich schon gehabt. Jetzt verliert er damit 3-6 und 4-6 gegen Cerúndolo und war danach selbst total ratlos, hat auch nicht sofort eine Erklärung parat gehabt, hat gesagt, er hat den Ball eigentlich sehr gut im Schläger gehabt, hat sehr schnell aufgeschlagen und konnte sich das auch nicht so richtig erklären, hat gesagt, das habe ich lange nicht erlebt. Also eigentlich hat er sich ganz gut gefühlt, hat aber in 2 Sätzen gegen Cerúndolo verloren. Bisschen rätselhaft, oder?
Ja, nicht nur ein bisschen. Also das Match war mehr als rätselhaft, auch für ihn selbst am meisten offenbar. Das waren seine Bedingungen, du hast es erwähnt, hatte ja auch die ersten 2 Runden, sah ganz gut aus, auch wenn er gegen Schapovalov da mal kurz im 2. Satz wackelte. Aber wie gesagt, letztes Jahr ist er zwar auch im Achtelfinale gescheitert, aber das war, nachdem er von der schweren Verletzung zurückkam und da war der Gegner Carlos Alcaraz. Diesmal war es Francisco Cerúndolo, der zweifelsohne auf Sand sehr gut spielen kann, aber dann eben auch in der nächsten Runde schon gegen Taylor Fritz verloren hat. Also und ja, du hast dieses Interview angesprochen bei Sky danach, das fand ich, also so ratlos habe ich ihn echt selten gesehen. Also hast es erwähnt, hat sich gut gefühlt, hat Ball im Schläger und so weiter, hast du alles gesagt. Die Ausschlagquote war auch hoch und dennoch war er halt weitgehend chancenlos, wie er auch selbst sagte. Und dies habe er ja in seiner langen Karriere fast selten gefühlt oder schon lange nicht mehr. Und er wusste halt wirklich nicht, was er auf dem Platz machen sollte. Kann ich verstehen, muss aber auch sagen, ich fand schon ein bisschen eindimensional, wie er teils gespielt hat. Und Cerúndolo ist halt schnell und wenn du den immer nur 3 Meter rechts und links rennen lässt, das macht er dir bis morgen früh. Und Cerúndolo war der die kreativen Lösungen suchte. Aber Zverev schien da wirklich von sehr vielen überrascht zu sein, was der tat, weil er eben vielleicht auch noch nie gegen ihn gespielt hat, aber da ist Stichwort Matchvorbereitung, das ist so ein Thema bei ihm, wo ich mir manchmal nicht sicher bin. Jetzt wird auf jeden Fall Rom sehr wichtig, um sich ein wenig Selbstvertrauen zu holen auch, weil da hat er für mich einen guten Draw erwischt. Sein erster gesetzter Gegner kann jetzt der Argentinier Mariano Navone sein. Der war zwischendurch auch mal auf Challenger-Ebene unterwegs, hat in Madrid jetzt Rune über 3 Sätze gezwungen. Das wäre aber vor einem Jahr ehrlicherweise auch eine größere Leistung gewesen, als man bei dem noch einen Ansatz von einem Plan erkennen konnte im Spiel. Also sollte Zverev jetzt auch in Rom früh verlieren, hätte ich schon Bedenken, was Paris betrifft. Aber wir haben ja bei den Herren zumindest unter den Deutschen auch noch ein paar andere Gute, also Struff, Köpfer, Hanfmann, Altmaier, alle in den Top 100, Matera kämpft gerade drum. Der spielt ja heute, glaube ich, sogar das Quali-Duell gegen Gasquet. Also mal schauen, wer sich da durchsetzt, weil ein Qualifikant trifft ja auf Nadal. Das wäre auch nicht schlecht, wenn das einer von den beiden wäre. Ja, da bin ich gespannt.
Ja, dann lass uns doch noch mal kurz über Jan-Lennard Struff sprechen. Haben wir ja auch schon erwähnt. Das war ein tolles Spiel, die Wiederauflage des Finals aus dem vorherigen Jahr gegen Carlos Alcaraz. Ich habe das vor allen Dingen auch die Endphase auch live am Bildschirm verfolgt und habe da mitgefiebert. Und ja, es ist einfach, weiß ich nicht, er ist ja einerseits sowieso total beliebt unter den anderen deutschen Spielern, auch einfach ein sehr guter Typ und dem gönnt man das total. Schade, dass es nicht ganz gereicht hat. Jetzt hat er ihn da wirklich am Rande der Niederlage gehabt. Was glaubst du, geht in Rom bei ihm, also bei Struffi? Die Bedingungen sind natürlich dann da wieder anders. Ich weiß noch, war das letztes Jahr? Ich glaube schon, als es auch so kalt und verregnet war und ganz, ganz schwere Bedingungen. Da kannst du natürlich eigentlich nicht so viel Tempo auf den Ball machen. Aber gerade das hat Struff in München ja überragend gemacht. Also eigentlich kann der das da ja. Ich bin mal gespannt, was da für ihn geht.
Ja, also ganz kurz schaue ich auch zurück auf Madrid. Also Alcaraz, hast du erwähnt, war nahe dran, war ein gutes Match. Also es sollte Mut machen. Klar, wir hatten es ja schon ein bisschen vorgerechnet, dass er jetzt in der Weltrangliste, dadurch, dass er die Finalpunkte zu verteidigen hat, von 24 auf 41 zurückgefallen ist. Aber er ist damit immer noch auf Kurs Olympia. Und ja, Rom jetzt erste Runde, Petro Kaschin. Also der hat sich ja zuletzt, wie wir schon erwähnt haben, 3 Stunden mit Nadal duelliert. Und ja, am Ende immerhin das Nadal-Shirt als Trostpreis abgestaubt.
Ja.
Was mich übrigens überhaupt nicht gestört hat, aber gut, andere haben da ein großes Fass draus gemacht, weil ich fand nicht, dass, ja, ich fand nicht, dass der sich irgendwie davor schlecht gegeben hätte oder nicht versucht hätte oder du das Gefühl hast, der ist jetzt gelähmt davon, weil er gegen Nadal spielt. Also, wenn man guckt, was Kaschin in den Vorwochen gespielt hat, hat er mit das beste Match gegen Nadal gespielt.
Ja, und also ich habe dieses Beben danach, was du gerade so ein bisschen andeutest oder wem das da nicht gefallen hat, das habe ich ehrlicherweise nicht so richtig mitbekommen. Ich fand die Szene eigentlich ganz schön. Ich meine, da geht es über 3 Sätze und er fragt vorne am Netz, kann ich vielleicht irgendwie, weil die werden wahrscheinlich auch nicht mehr, also höchstwahrscheinlich nicht mehr gegeneinander spielen und dann einfach später nochmal auf diesen Moment zurückblicken und dann das Shirt nochmal aus der, das ist doch eine schöne Sache.
Ja, absolut. Also wie gesagt, das wäre was anderes, wenn der jetzt irgendwie mitten in der Karriere beide wären, irgendwie junge Spieler oder sonst was, aber das ist das letzte Mal, dass er gegen Nadal spielt, das ist ein großes Idol und wie gesagt, er hat ein tolles Match gemacht, er hat jetzt nicht deswegen verloren, das ist Blödsinn, also guck mal, wie Petro Kaschin die Wochen davor abgeschnitten hat, also da kann man nicht sagen, oh Gott, der war gelähmt und hat jetzt, und weil er die ganze Zeit an das Shirt gedacht hat, hat er nicht gewonnen, also das ist völliger Blödsinn. Mhm. Egal. Auf jeden Fall, Struffi trifft jetzt auf den, mal schauen, ob Kaschin danach auch nach Struffis Shirt fragt. Aber auf jeden Fall würde danach, was ich spannend fand, weil ich traue ihm das schon zu, dass Struff das gewinnt, Tsitsipas warten. Und das wäre eine schöne Standortbestimmung. Also da hat uns ja jetzt alle die Nachricht ein bisschen geschockt vom Aus von Tsitsidosa. Also er und Paula Badosa sind nicht mehr länger zusammen. Ich hoffe, das hat jetzt auf Sportliche keine negativen Auswirkungen. Ganz kurz noch zu Köpfer, weil der in Runde 1 auf dem Italiener Andrea Vavasori trifft. Da habe ich nochmal eine Antwort des Interviews meiner Kollegin Sophie Affeld rausgesucht, weil die fand ich auch ganz interessant, weil es geht darum, dass er ja mit 18 Jahren in den USA gegangen ist, um dort College-Tennis zu spielen und ob er da anderen deutschen Spielern zu einem ähnlichen Schritt raten würde, weil wir haben ja durchaus ein bisschen Nachwuchssorgen, um es vorsichtig zu formulieren. Hören wir mal, was er dazu sagt.
Ja, ich denke, außer du bist natürlich Sascha oder ja, Carlos Alcaraz, wenn du wirklich weißt, dass du, egal, also das ist so ein Jahrhunderttalent, sage ich jetzt mal, weiß nicht, ein Jahrhunderttalent, aber sehr talentiert bist und wirklich viel besser als die anderen Juniors bist, dann finde ich, dass College auf jeden Fall ein guter Weg ist, um sich ja einfach auch weiterzuentwickeln, auch als Mensch. Und dann macht es natürlich auch riesen Spaß mit anderen Jugendlichen oder ja 18-, 19-Jährigen im College zu sein, zusammen zu trainieren, zusammen abzuhängen und dann auch ja, ein sozial, ja, außerhalb des Platzes halt Spaß zu haben. Deswegen würde ich das jedem empfehlen, auch wenn es nur für 1-2 Jahre ist, kannst du immer wieder abbrechen. Und ja, ich weiß noch, wo ich dann angefangen habe, Futures zu spielen nach dem College. es macht nicht wirklich Spaß, würde ich mal sagen, wenn du dann als 18-, 19-Jähriger dann 3-4 Jahre Futures spielen musst. Das ist, ja, ist zäh und ich glaube, da verliert dann auch viel Lust und die Motivation. Und ja, College ist halt relativ professionell, was hier ist einfach ein anderes System als hier in Europa. Kannst du einfach nicht vergleichen, deswegen würde ich es auf jeden Fall jedem empfehlen, also sei es Sascha oder Carlos oder Felix, wo sie alle sind.
Ja, eventuell ist es schon auch ein Weg für den einen oder anderen, auch für die ein oder andere junge deutsche Dame, denn da tun wir uns in Sachen Nachwuchs ehrlicherweise auch schwer. Also in Madrid waren, glaube ich, alle raus, bevor unsere Folge überhaupt online gegangen ist. Diesmal haben wir ja Maria und Kerber noch im Hauptfeld. Ich hoffe auch noch, wenn ihr das hört. Zudem kämpft Ziegemund gerade noch in der Quali. Jule Niemeyer gestern leider wieder 0-6-2-6 gegen Brenda Frovirtova. Das war schon bitter, aber ja, ich hoffe, dass es für die deutschen Damen diesmal in Rom, für die, die noch dabei sind, besser läuft.
Ja, und wenn wir gerade bei den Damen sind, da müssen wir natürlich auch auf das, vor allen Dingen auf das Finale in Madrid schauen. Großes Match, große Namen, Świątek gegen Sabalenka. Świątek kann sich am Ende durchbeißen. Ich habe gelesen, längstes Finalmatch in diesem Jahr. Du hast mir vorher noch vor der Aufnahme gesagt, du hast es komplett gesehen, also über 3 Stunden. Das konnte ich nicht, aber ich habe mir natürlich auch Zusammenfassungen angeguckt. Wie ist dein Eindruck? Weil das war vielleicht nochmal eine schöne Geschichte nach hinten raus, wenn das Turnier vor allen Dingen auch im Herrenbereich vielleicht hier und da mit so ein paar Absagen und sowas zu kämpfen hatte. Aber das Spiel war richtig gut.
Ja, also ich habe es mir schon notiert, wenn ich am Jahresende überlegen muss, was ich zum Match des Jahres küre. Mhm. Das hat echt viel Spaß gemacht, eben nicht nur, weil es knapp war, weil klar, manche haben auch jetzt auch vom Halbfinale Rybakina gegen Sabalenka geschwärmt. Das war ja auch super eng, aber da war mir teils ein bisschen zu viel Ballbashing und da gingen dann auch im dritten Satz einfach mal 4 Ausschlagspiele ohne jeden Punkt für die Gegnerin weg. Und das hier war nach einem bisschen nervösen Beginn, fand ich doch abwechslungsreicher, umkämpfter. Satz 1 lange auf Augenhöhe, bis Świątek dann mal ein richtig, richtig starkes Returnspiel auspackte und sich dann auch verdient den ersten Satz holte. Hatte da sogar mehr Winner als Sabalenka geschlagen, was ja auch jetzt nicht Normalität ist. Aber trotzdem, Sabalenka hat nach schwächeren Wochen hier wirklich in Madrid ihren Kampfgeist gezeigt, ihre Kämpferqualitäten, die sie ja hat. Also es lief bei ihr wirklich nicht alles rund. Sie hat in 5 von 6 Partien, glaube ich, ist sie über 3 Sätze gegangen, hat sich wirklich aber auch nach verlorenen ersten Sätzen nie hängen gelassen. Und auch hier hat sie dann den Druck auf Świątek weiter erhöht und dann sich auch, ja, verdient den 2. Satz geholt. War dann auch im 3. Satz sogar Break vorn. Aber Świątek hat dann wirklich wie so ein Schalter umgelegt, fand ich, noch aggressiver returniert, direkt das Rebreak geholt und dann auch Sabalenka noch mehr zum Bewegen gebracht, wo ich echt dachte, das könnte den Unterschied machen. Aber da Hut ab, Sabalenka, die hat so viele Hardness-Matches in der Woche gespielt und trotzdem war die topfit. Die hätte auch noch 5 Sätze spielen können. Also Respekt davor. Und ich dachte dann sogar, bei so einem engen Duell auf Augenhöhe gegen eine so starke Ausschlägerin kann schon ein entscheidender Nachteil sein, dass Świątek wirklich in jedem Satz immer nachziehen musste, weil der Druck, wenn du dann bei 4-5, 5-6 ausschlagen musst, der ist natürlich dann größer auf dich. Bei 5-6 schien das auch Realität zu werden. Das war echt ein langes, hartes Ausschlagspiel. Świątek hat durch 2 Matchbälle abwehren müssen, was sie echt auf beeindruckende Art und Weise geschafft hat. Das war so voller Überzeugung in so einer kritischen Situation. Das habe ich in der Vergangenheit nicht immer von ihr gesehen. Also da war auch eine Weiterentwicklung da.
Sie wackelt da ja nicht ganz so, ne? Sie trägt das so nach außen, dass sie da das Gefühl hat, durchzukommen, ne?
Ja, also hat mich wirklich beeindruckt, weil auch der Tiebreak hätte dann natürlich in beide Richtungen gehen können. Aber Świątek macht mit ihrer Defensive den Court halt wirklich so klein, dass Sabalenka dann beim Matchball vielleicht ein bisschen zu sehr übertreibt mit der Genauigkeit und der Ball halt dann knapp ins Aussegelt. Und wie viel das dann Świątek auch bedeutet hat, das hat man ja dann gesehen. Da kamen ja kurz sogar ein paar Tränen. Hatte Madrid noch nie gewonnen und aufgrund der Bedingungen war das halt auch, finde ich, das schwerste Sandplatzturnier für sie. Aber dass sie das jetzt nicht nur gewonnen hat, sondern dann auch eine der größten Rivalinnen geschlagen hat, die Bedingungen eigentlich dort besser liegen, ich glaube, das tut ihrem Selbstbewusstsein sehr, sehr gut.
Und wer sind deine Top-Favoritin für die French Open? Das sind dann ja schon logischerweise die beiden, oder? Świątek und Sabalenka?
Ja, wenn ich ehrlich bin, ist Świątek in Paris für mich so lange die alleinige Top-Favoritin, bis sie nicht mehr im Turnier ist. ja, okay. Daran hat sie mich ein bisschen bestätigt, obwohl es im Finale so eng war. Trotzdem, es gibt schon noch 2 Spielerinnen, wo ich jetzt nicht schockiert wäre, wenn sie gewinnen. Das ist Sabalenka, aber auch Rybakina. Klar, Sabalenka vielleicht minimal vorne, aber die ist jetzt wieder richtig gut in Form. Scheint die zuletzt ein bisschen unschönen Dinge, die passiert sind, langsam wenig hinter sich zu lassen. Und ist halt eine, wo du einfach zumindest bis zum Halbfinale eines Grand Slams fast fest planen kannst. Also das ist bei den Damen schon ein großes Alleinstellungsmerkmal fast. Also letztes Mal, dass Sabalenka ein Halbfinale eines Grand Slams nicht erreicht hat, war halt French Open 2022, also schon 2 Jahre her. Und wie gut sie in Paris spielen kann, hat sie vergangenes Jahr gezeigt. Also da war sie eigentlich auf Finalkuss, wo sie dann gegen Muchova wirklich ja, die Nerven aber nochmal richtig geflattert sind. Und das hat sie sogar vor Wochen gesagt, dass ihr das Match immer noch im Hinterkopf so ein bisschen ist. Also da bin ich gespannt, was das dann bedeutet für Paris, ob sie das motiviert oder in einem Halbfinale eher lähmt. Aber weil ihre einzige Schwäche ist schon weiterhin so, sie erreicht wahnsinnig viele Halbfinals oder Finals, gewinnt aber vergleichsweise wenig Titel dafür. Und das ist bei Rybakina anders. Wenn die mal tief in einem Turnier ist, kann sie fast nur noch Sabalenka stoppen. Und ihre Schwäche ist aber so ein bisschen, finde ich, also sie gewinnt Turniere, aber bei Grand Slams ist sie nicht so konstant bisher. Also da bleiben die Ergebnisse hinter den WTA-Turnieren zurück. Klar, einmal Wimbledon-Sieg, einmal Australian Open-Finale, aber sonst hat sie kein weiteres Halbfinale erreicht in ihrer Karriere. Hat mit dem Viertelfinale in Paris vor, weiß gar nicht, 2, 3 Jahren, aber auch schon mal, ich glaube 2021 war es, auch schon gezeigt, dass sie dort auch sehr gut spielen kann. Und vergangenes Jahr war sie anfangs auch sehr stark raus, bis sie wegen ihrer Krankheit rausziehen musste. Also mal sehen, sie geht mir ein bisschen zu häufig in dritte Sätze, gerade wenn sie klar führt, also auch gegen Sabalenka, hat sie den ersten Satz dominiert, im zweiten Satz zum Matchgewinn aufgeschlagen und dann streuen sich da so leichte Fehler ein. Da wird sie ein bisschen, weiß nicht, ob sie den Fokus verliert oder einfach ein bisschen nervös wird, aber das ist so eine kleine Schwäche bei ihr. Dennoch sehe ich auch das, was Świątek bei der Siegerehrung Richtung Sabalenka gesagt hat, die machen sich gerade untereinander besser und die drei setzen sich für mich gerade ein bisschen vom Rest ab.
Ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ich wusste es auch nicht so genau, 21 war es, Viertelfinale gegen Pavlyuchenkova hat Rybakina ganz knapp verloren, 9-7 im dritten Durchgang. Wir müssen auch noch, obwohl, klar, die drei setzen sich gerade so ein bisschen ab, finde ich auch, ist deutlich zu erkennen, wir dürfen natürlich die danach aber auch nicht unbedingt ganz außer Acht lassen, so eine Coco Gauff zum Beispiel, eine Ons Jabeur zum Beispiel und wenn ich an Roland Garros denke, habe ich natürlich auch immer Ostapenko noch auf dem Zettel, wobei über so ein ganzes Turnier weiß ich es auch nicht, aber wenn die gut drauf ist, ist sie natürlich gefährlich. Was sagst du zu der zweiten Reihe sozusagen?
Also zu Ostapenko nix, da müssen wir einfach gucken, weil da ist jedes Match alles möglich. Die seriös einzuschätzen ist, glaube ich, wäre Quatsch, das ist nicht möglich. Ja. Gauff sehe ich ein bisschen anders wie die zweite Reihe. Gauff ist für mich schon noch Sprung zu diesen Top 3, aktuell eben ein bisschen dahinter, aber ich traue ihr schon zu, dass sie da wieder dazustoßen kann, sodass wir dann wieder eine Top 4 haben. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir das schon bis zu den French Open haben, weil sie gerade echt große Probleme hat. Ihre Vorhand wackelt wieder ein wenig mehr. Kann sie vielleicht Richtung Rom mit oder auch Paris dann mit ihren Loopy-Bällen wieder etwas retten? Sehe ich gar nicht gerade als größtes Problem. Ich habe es ja letztens auch schon angesprochen. Der Aufschlag ist einfach komplett weg. Also was die da für Doppelfehler schlägt, ist wirklich wild. Es erinnert fast schon an Sabalenka damals, als die den Jips hatte. Wobei bei Gauff sieht es fast schon eher nach technischen Problemen aus. Also sei es der Ballwurf irgendwie, der passt einfach nicht. Also ich glaube schon, man kann das beheben, aber ich weiß nicht, wie schnell das geht. Und ich finde es trotzdem weiterhin beeindruckend, wie sie überhaupt Matches mit ihrem Kampfgeist und ihrer Nervenstärke gewinnt, obwohl sie für ihre Verhältnisse, finde ich, echt nicht gut spielt gerade. Daher schreibe ich sie auch noch nicht völlig ab, was Paris betrifft, aber der Aufschlag müsste sich schon gut verbessern in kürzer Zeit, damit da was geht. Ja, und beim Rest, also Ons Jabeur, ja, die schien ja komplett außer Form zu sein, jetzt in Madrid, aber hat dann, also jetzt immerhin das Viertelfinale erreicht, hat Leistungen gezeigt, die Hoffnungen machen, dass es so ein bisschen zumindest vorwärts geht. Trotzdem hat man auch gesehen, wie instabil das noch ist, weil gegen Madison Keys war sie 6-0, 2-0 vorne und hat dann am Ende noch im dritten Satz mit 1-6 verloren. Also ich glaube, bei ihr geht es eher darum, dass sie wirklich auch Richtung Wimbledon in Form kommt. Das ist ihr Highlight. Ja, und Rest, mein Muchova will ich noch erwähnen, die fällt ja leider schon ewig aus und kann auch in Paris nicht mitspielen, wo sie halt ihre Finalniederlage zu verteidigen hat, was echt super bitter ist. Ich meine, Sakkari kann aufatmen, dann scheitert sie zumindest diesmal nicht wieder an ihr früh. Pegula hat auch noch so ein Name, der eigentlich immer so bei den Top 5 rumschwirrte, aber die hat auf europäischem Sand jetzt noch gar nicht dieses Jahr gespielt, hat jetzt auch Rom abgesagt und angekündigt, vielleicht sogar nicht French Open auch nicht zu spielen. Also es gibt schon viele Fragezeichen hinter diesen Top 3.
So, jetzt haben wir ziemlich viele Namen gehört und wo wir gerade bei ganz vielen Namen sind, wir haben ja zum Jahreswechsel unser Draftspiel mal wieder angekurbelt. Wie zufrieden bist du damit? Kannst du da was zu sagen mit deinen, wir können ja mal ein kleines Update mit reingeben. Ich habe mir meine auch nochmal angeguckt, wie die sich da so entwickelt haben. Gibt es bei dir jemanden, der da irgendwie raussticht bei den Damen oder bei den Herren?
Gar nicht krass raussticht. Also ich bin eigentlich happy, weil ich bin diesmal ein bisschen anders rangegangen, habe weniger Risikotipps gemacht mit so erfahrenen Leuten. Ich sage zum Beispiel Muguruza vor 2 Jahren oder sowas, die dann abgestürzt sind, aber eigentlich eben schon deutlich höher waren, sondern bin wirklich so, ja, gerade auch bei den Damen habe ich mir Spielerinnen gesucht, wo ich dachte, okay, die verbessern sich auf alle Fälle, glaube ich, ein wenig. Und das klappt bisher ganz gut. Also Andreeva hat jetzt noch nicht so viel von sich reden gemacht, weil sie eben auch nur eine begrenzte Turnieranzahl spielen durfte, als sie 16 war. Jetzt ist sie 17 geworden, hat direkt das Viertelfinale in Madrid erreicht, spielt gleich auch noch in Rom gegen Daina Bardoza, mal schauen. Und ist inzwischen ja auch schon auf 37 geklettert, also hat 20 Plätze gut gemacht. Ähnlich ist es bei Clara Tausend, auch die hat fast 20 Plätze gut gemacht, hat jetzt kämpft gerade um Einzug ins Hauptfeld, hat in Miami mal gegen Doda 25 Asse geschlagen in 2 Sätzen. Ihre Schwäche bleibt weiterhin die Beweglichkeit. Auch Wang Xiu hat sich verbessert und schon ein bisschen mein Value-Pick, mein heimlicher MVP ist Aisling Krüger. Also die hat sich von 81 auf zu ihrem neuen Career-High auf 63 vorgekämpft. Und ja, die macht mir schon Freude. Also der wäre auf Hardplatz teilweise sogar noch mehr gegangen. Gegen Pliskova hat sie mal in 3 Sätzen knapp verloren, wo sie halt 0 von 13 Breakbällen nutzte. Aber schon eigentlich positiv. Und bei den Herren, Arthur Fies tut sich ein bisschen schwierig im zweiten Jahr. Hat sich trotzdem minimal bisher verbessert. Van Asch ähnlich, hängt so auf 90 fest. Hat aber bei den Australian Open immer in die 3. Runde erreicht, was stark war. Jack Draper finde ich spannend. Der hat einen deutlichen Sprung gemacht, ist jetzt inzwischen auf 37. Bei dem ist ja vor allem die Frage, ob er mal länger gesund bleiben kann. Und er hat sich jetzt mit Wayne Ferreira einen Supercoach ins Team geholt. Also auch einen, der mal, ich glaube Mitte der 90er war es, auf Platz 6 der Weltrangliste gestanden ist. Also vielleicht bringt ihm das auch noch mal ein Stück voran. Und auch wie bei den Frauen ist so ein US-Amerikaner, der so ein bisschen so mein heimlicher MVP ist. Also Alex Mickelson hat sich schon mehr als 30 Plätze verbessert, hat jetzt Career High von 63. Auch wenn sein Spiel nicht immer schön anzusehen ist, gerade auf Sand, das gebe ich zu. Ich habe ihn bei dem BMW Open mir aus 5 Metern Entfernung angeguckt. Also die Stops hatten dann eher Holzfäller-Style, aber das macht ja nichts. Das ist ja im Ranking im Endeffekt egal. Bei meinen Wildcard-Picks läuft es noch nicht so, aber das sind ja Risikotipps. Celine Neve und Hamad Medjedovic. Medjedovic ist teils einfach so wild. Ich habe den ein paar Mal gesehen. Hat sich zuletzt ein bisschen gebessert. Also ich hoffe, er schafft es jetzt ins Rom-Hauptfeld. Ja, mal sehen. Wie bist du denn mit deinen Leuten zufrieden?
Ja, also ich glaube, das sieht insgesamt bei dir wahrscheinlich sogar ein bisschen besser aus. Wir haben ja jeweils 5 gepickt bei den Damen und bei den Herren. Und ich habe bei mir festgestellt, die ersten 3 waren bei mir jeweils eher nicht so gut. Linda Frovirtova ist weit zurückgefallen. Paula Badosa ist zurückgefallen, wobei die ist jetzt wieder Single, hast du ja schon erwähnt. Das heißt, die wird jetzt richtig durchstarten.
Ohne Tsitsipas beflügelt, ja.
Ja, genau. Das macht vielleicht auch was frei. Peyton Stearns auch zurückgefallen. Bisschen dazu gewonnen hat Sloane Stephens und auch ganz wenig Olga Danilovic. Und wenn ich auf die Herren gucke, Dominik Stricker war natürlich jetzt lange raus, der ist zurückgefallen. Arnaldi hat sich ein bisschen verbessert, von dem halte ich ja sowieso viel, den finde ich sehr interessant. Berrettini hat sich nicht ganz so viel getan vom Ranking her. Marojan, der hat sich noch ganz gut nach vorne gespielt von 64 auf 36 und dann hatte ich noch Luca Nadi, von dem haben wir ja zwischendurch auch mal die ein oder andere Schlagzeile gehört, der hat sich auch verbessert. Also gemischt, würde ich sagen. Bin gespannt, wie die zweite Jahreshälfte bei denen dann verläuft und dann können wir zum Jahresende das ganze Spiel mal auflösen und herumrechnen. Wir kommen jetzt hier so langsam zum Ende, aber es gibt noch ein kleines Thema. Gibt es ein Update in Sachen Premium-Tour bzw. Saudi-Arabien? Du hattest in der letzten Folge angeteasert, dass im Hintergrund in Madrid da diskutiert werden soll.
Ja, es ist immer noch im Hintergrund. Also es gibt nicht wirklich viel Neues. Es ging zwar eine Meldung rum, dass das 10. Masters auf der ATP-Tour in Saudi-Arabien fix sein soll, aber das hat die ATP selbst direkt widersprochen, auch einen Tweet abgesetzt dazu.
Ich denke schon, dass es so kommen wird, aber es wird halt immer noch über den Termin gestritten. Also die Athletic hat berichtet, dass Tennis Australia sogar ein Warnschreiben an die ATP geschickt hat, weil sie es als Vertragsbruch sehen würden, wenn dieser Termin halt im Januar ist. Es gibt dann noch so ein bisschen Alternativtermine, die aber alle schwierig sind. Also wir müssen da mal abwarten. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt.
So machen wir das. Und du bist da natürlich vor allen Dingen auch über Twitter oder X oder wie man das auch immer beschreiben will. Da kriegst du, glaube ich, immer eine ganze Menge mit. Ich gucke da eher seltener mal rein, aber krieg natürlich sonst über die sozialen Medien auch die wichtigsten Dinge mit. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Hoffe, es hat euch gefallen. Die nächste Folge wird dann in der ersten Woche von Roland Garros stattfinden. Da können wir natürlich auf die Auslosung mal so ein bisschen schauen. Also wer hat da vielleicht einen guten Weg erwischt? Und dann wissen wir vielleicht auch schon, wie die ersten Matches gelaufen sind. Also Ende Mai hören wir uns alle wieder. Stefan, vielen Dank für heute und bis demnächst.
Ja, genau genommen am Montag dann wieder, kurz vor meiner Abreise nach Paris. Und ja, der Draw wird sehr spannend. Da freue ich mich auch, weil ja, also Nadal als Ungesetzter, wenn er hoffentlich spielt, das kann interessante Auslosung werden.
Alles klar, bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.